seinen Gott so liebt und anbetet, wie er es tut. Mohammed ist in Marokko geboren, in Schwalbach aufgewachsen, hat bei unserem Erzrivalen ersten FC, nee, bei BSC Schwalbach gespielt, Fußball. Du hast einen Fan, hast du hier zumindest. Er hat 5 Kinder im Alter zwischen 20 und 2 Jahren und das 2-jährige Kind hat ihn heute Nacht unterhalten bis 3 Uhr morgens. Ich habe ihn gefragt, was sein Lieblingsessen in Deutschland ist. Er sagte, der Auflauf hat Einzug gehalten in die Küche seiner Mutter und wird jetzt tradiert von Generation zu Generation unter dem Namen Lauflauf. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, hat in Darmstadt studiert, war dann in der Unternehmensberatung tätig und ist jetzt bei DB Schenker tätig. Und ich freue mich sehr, dass ich eine Entschuldigung hatte, dich einzuladen in unseren Gottesdienst und dass du uns erzählen möchtest, was die Weihnachtsgeschichte dir und euch Muslimen bedeutet. Ich möchte euch einladen, dass wir beginnen mit deinem Gebet. Und wir haben deine Grüße eben besungen. Und jeder Versuch, dich zu begreifen, jeder Versuch, dich zu verstehen, greift immer zu kurz. Und so hast du dich uns immer wieder offenbart. Abraham, Jesus, Mohammed und vielen anderen Menschen. Um einen Teil von dir deutlich zu machen, wer du bist. Ja, und wir Menschen ergreifen das, was wir begriffen haben und versuchen uns daran festzuhalten und grenzen uns gegenseitig ab, anstatt uns zu öffnen für die Wahrheit, die du in andere Menschen hineingelegt hast, in andere Religionen hineingelegt hast. Wir laden dich ein, guter Heiliger Geist, dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Dass du durch Mohammed zu unseren Herzen sprichst. Durch die Worte des Korans zu unseren Herzen sprichst. Und dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen mit einer kleinen Ahnung davon, wie groß du bist. Wie klein wir in dich oft machen. So danken wir dir für diese Zeit und sind gespannt auf das, was du uns erzählen möchtest. Amen. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch. Der 11. September, damals, so schlimm es auch war, scheint mir die Welt noch ein bisschen schöner gewesen zu sein als heute. Heute sehen wir, bekommen wir mit, immer wieder von entsetzlichen Ereignissen im Nahen Osten. Und das tut so weh, ist so schrecklich, ist kaum zu verstehen. Ich sage, es ist nicht zu verstehen. Ich schaffe es nicht, es zu verstehen. Ich muss zugeben, wir stehen zurzeit am Pranger. Und ich muss zugeben, oft auch zu Recht. Gott schenke uns Frieden und lass uns Frieden leben und errette, erlöse diejenigen, die unter den schrecklichen Schmerzen von Vertreibung, von Erlebnissen getroffen sind, die nicht zu verdauen sind, die nicht zu ertragen sind. Gott schenke uns Frieden. Weihnachten ist immer wieder eine sehr schöne Zeit. Freunde, Kollegen fragen mich, ob sie mir auch ein frohes Fest wünschen dürfen. Ich sage ja, ihr dürft, auch wenn ich das Fest nicht feiere, ich feiere kein Weihnachten,
aber es ist immer wieder, schon seit meiner Jugend, eine sehr schöne Zeit. Es ist eine Zeit von wenigen Tagen, es könnten ruhig ein bisschen mehr sein, in denen Ruhe einkehrt, Besinnung, in denen die Gelegenheit gegeben ist, weil auch ich arbeite nicht an diesen Tagen normalerweise. Auch ich habe an diesen Tagen die Gelegenheit, einen Schritt zurückzutun, durch den Wald, im Wald spazieren zu gehen, mit meinen Kindern, ihnen zuzuhören, dem Zwitschern der Vögel, dem Universum zuzuhören. Und dann auch zu hören, wie das Universum declares the majesty of the Lord. Es war ein wunderschönes Lied. Es ist nicht immer so, es ist selten so, dass ich ein Lied vom Anfang bis zum Ende mit voller Begeisterung und Leidenschaft miterleben kann. Aber dieses Lied war so eines. Es war der Herr des Universums und der Galaxien. Wunderschön, vielen Dank. Aber Weihnachten, zurück nochmal zu Weihnachten. Um es nicht lang zu machen, ich will euch ich spreche mal von euch, haben vor mir schon einige getan und lasst uns dabei bleiben. Ich will euch die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, für uns ist das nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern eben die Geschichte Jesu, seiner Geburt und seiner Mutter, der Empfängnis, einfach mal vorlesen aus dieser Übersetzung des Koran, übrigens übersetzt von einem Adel Theodor Kuri, einem, ich meine, syrischen oder libanesischen Islamwissenschaftler, einem ausgewiesenen Kenner, den ich sehr mag, der die Übersetzung gemacht hat, die ich am meisten benutze, weil sie eben am deutschesten ist von denen, die ich kenne. Und gedenke im Buch der Maria, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er erschien ihr im Bildnis eines wohlgestalteten Menschen. Sie sagte, ich suche beim Erbarmer Zuflucht vor dir, so du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin der Bote deines Herrn, um dir einen lauteren Knaben zu schenken. Sie sagte, wie soll ich einen Knaben bekommen? Es hat mich doch kein Mensch berührt und ich bin keine Hure. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr spricht, das ist mir ein leichtes. Wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Sache. So empfing sie ihn und sie zog sich mit ihm zu einem entlegenen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Stamm der Palme gehen. Sie sagte, oh, wäre ich doch vorher gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu, sei nicht betrübt, dein Herr hat unter dir Wasser fließen lassen, und schüttle den Stamm der Palme gegen dich, so lässt sie frische, reife Datteln auf dich herunterfallen. Dann iss und trink und sei frohen Mutes, und wenn du jemanden von den Menschen siehst, dann sag, ich habe dem Erbarmer ein Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschen reden. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, indem sie ihn trug. Sie sagten, O Maria, du hast eine unerhörte Sache begangen, O Schwester Aarons, nicht war dein Vater ein schlechter Mann und nicht war deine Mutter eine Hure. Sie zeigte auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit dem reden, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, ich bin der Diener Gottes. Er ließ mir das Buch zukommen und machte mich zu seinem Propheten. Und er machte mich gesegnet, wo immer ich bin. Und er trug mir auf, das Gebet und die Abgabe zu erfüllen, solange ich lebe, und pietätvoll gegen meine Mutter zu sein. Und er machte mich nicht zu einem unglückseligen Gewaltherrscher. Und Friede sei über mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben erweckt werde. Das ist Jesus, der Sohn Marias. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Es steht Gott nicht an, sich ein Kind zu nehmen, preis sei ihm. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr, sei, und sie ist. Und Gott ist mein Herr und euer Herr, so dienet ihm. Das ist ein gerader Weg. Das waren die letzten Worte des Knaben Jesu in der Wiege. Die Weihnachtsgeschichte, wie ich sie in den Evangelien lese, spielt immer mit Josef. Also das Kind kommt im Stall zur Welt und es ist Josef dabei und bald kommen die Hirten, bald kommen die drei Heiligen aus dem Morgenland. Die Anwesenheit Josefs ist hier nicht erwähnt. Auch überhaupt die Beziehung oder die Verlobung Marias mit Josef ist im Koran kein Thema. Es ist aber ein Thema, das Jungfrau war. Dass die jungfräuliche Empfängnis, es kam der Geist, der Heilige Geist zu ihr. Es wird gesprochen vom Einhauchen des Kindes. Das geschieht und Maria wird schwanger mit diesem Kind. Es wird nicht gesagt, wie lange die Schwangerschaft dauert. Wenn man das so liest wie eben, hat man manchmal sogar den Eindruck, es geschah ein Wunder. Sie empfing nicht nur, sondern sie war gleich hochschwanger und bald kam das Kind auf die Welt. Das sagt der Koran nicht, sagen diese Stellen nicht, aber diese unmittelbare Aneinanderreihung dieser Ereignisse, ohne zu sagen, dass da eine Schwangerschaft 9 Monate dazwischen lagen, ermöglicht diesen Blick. Und da Gott auch an anderer Stelle von ganz anderen Wundern spricht im Koran, warum nicht auch das? Also der Koran, wenn er uns Geschichten erzählt, dann in der Regel mit sehr wenig Details. Er erzählt sie uns, als würden wir sie schon kennen. Er erinnert uns nur daran. Er nimmt sie zum Anlass, mit uns darüber zu sprechen. Und gedenke im Buche oder in der Schrift der Maria und gedenke in der Schrift des Zacharias. So werden uns die Geschichten eigentlich nicht erzählt, sondern es wird auf sie zurückgegriffen. Es wird über sie gesprochen. Es wird in bestimmten Artikel gesprochen von Dingen, die wir gar nicht kennen. Als würde vorausgesetzt, dass wir die Dinge kennen. Zum Beispiel die Palme. Und die Wehen kamen über sie am Stamm der Palme. Als würden wir alle diese Palme kennen. So spricht man, wenn man den bestimmten Artikel nicht einer Palme irgendwo, sondern es ist die Palme, wir kennen sie alle. So spricht er immer wieder in den anderen Erzählungen und Geschichten, die uns der Koran erzählt. Sie sind oft schemenhaft, oft als würden so detailliert, wie wir Dinge im Gedächtnis behalten, wenn wir von ihnen geträumt haben. Es ist kein Geschichtsbuch, das uns Geschichten erzählt, ganz anders als die Bibel, ganz anders als das Alte Testament. Eine Ausnahme ist die Geschichte Josefs. Da sind viele Details, aber auch da sehr viele Sprünge. Es wird der Wechsel von einer Episode auf die andere geschieht abrupt, als würde der Zuhörer die Geschichte im Detail kennen und es wird einfach mit ihm sich unterhalten und Gott gibt dazu seine Hinweise und seine Ermahnungen. Das zur Weihnachtsgeschichte, doch zu Jesus. Wer ist Jesus bei uns? Wer ist Jesus im Koran? Vielleicht nochmal ein bisschen, lass mich ein bisschen ausholen. Sehr viel, was wir über die Propheten wissen, Muslime meinen zu wissen, wissen wir nicht aus dem Koran und wissen wir nicht aus den Aussprüchen des Propheten. Nicht der Prophet Mohammed, nicht der Koran hat uns die Details erzählt, sondern in den ersten Jahrhunderten nach dem Tod des Propheten Mohammed hatten wir sehr viel Beziehungen zu den Christen. Ihr wisst, Muslime sind ausgeschwärmt und haben bald den Orient, das byzantinische Land erobert. Und da waren die Religionsgelehrten, überhaupt die Gelehrten, waren natürlich den Arabern, die noch vor kurzem Nomaden waren, in... Oh, danke. Ein Schluck.
Das war der BSC-Fan.
Vielen Dank. Ich bin ein miserabler Fußballer gewesen. Aber BSC. Also wir kamen in Berührung mit Christen, die alle hätten unsere Lehrer sein können. Wir brachten nichts mit außer dem Koran und dem, was wir in Erinnerung hatten und zwischenzeitlich auch teilweise aufgeschrieben hatten, von dem, was der Prophet uns gesagt hatte. Die christlichen Gelehrten, die jüdischen Gelehrten waren unsere Lehrer. Wir haben sehr viel von ihnen übernommen und sehr viel so weit in unser Narrativ eingebaut, dass wir inzwischen das Gefühl haben, es ist unser Narrativ, es ist unsere Erzählung. Uns ist nicht mehr bewusst, den allermeisten von uns ist nicht bewusst, wie viel davon christliche, jüdische Erzählung ist. Spricht auch von sehr viel Freundschaft, die damals existiert haben muss. Also sehr viel Lernbereitschaft auf unserer Seite, sehr viel Lehrbereitschaft auf der anderen Seite. Die Diskussionen waren oft polemisch und zugespitzt, aber dennoch hat ein Austausch stattgefunden. Das finde ich sehr schön. Wir haben, natürlich waren da Kriege, aber die waren vorübergehend im Wesentlichen. Also wenn die Mächtigen miteinander Kriege führen und ihre Soldaten aufs Schlachtfeld führen, dann blieben doch die Gesellschaften, die Menschen in den Städten und auf den Dörfern relativ unberührt davon. Oder es war vorübergehend. Es war eine Zeit von 1-2 Jahren, dann war das vorbei und dann lebte man wieder miteinander, schloss Freundschaften, kaufte beieinander ein, heiratete nicht miteinander. Das hat man in Syrien, im Irak bis vor kurzem auch nicht getan. Aber man lebte miteinander, man kannte sich, man lernte voneinander. Das finde ich sehr schön. Es war eine, in der Nachschau, bei aller Verklärung, mit der man relativieren muss, unser Bild, das wir von der Zeit haben, war es dennoch eine schöne Zeit. Dies alles rausgelassen, weil sie wollen ja nicht wissen, oder ihr wollt nicht wissen, was in unseren Geschichten, aus euren Büchern, aus euren Schriften eingeflossen ist, sondern was der Koran über Jesus erzählt. Was erzählt er über ihn? Das, was ich vorhin vorgelesen habe, ist die ausführlichste Stelle im Koran über Jesus und Maria. Er erzählt über ihn noch eine andere ausführliche Stelle. Da begegnet Jesus Gott im Jenseits und Gott zieht ihn zur Rechenschaft und fragt ihn, warst du es, der deinen Nachfolgern gesagt hat, sie sollen dich und deine Mutter zu Göttern neben mir nehmen? Jesus antwortet, ich habe ihnen nur das erzählt, was du mir aufgegeben hast. Wenn du ihnen vergibst, so bist du der Vergebende. So ist es das, was sich dir ziemt. Und wenn du sie bestrafst, so bist du der Gerechte. Gleich im Anschluss daran wird die Geschichte erzählt von der Tafel, die vom Himmel herabkam. Ist das das Abendmahl? Ich weiß es nicht. Die Jünger fragten Jesus, kann dein Gott uns eine Tafel herabschicken? Er wunderte sich über die Frage und fragte zurück, warum, was soll das? Und sie sagten, das ist für uns eine schöne Erinnerung und ein Zeichen. Litakun lana ayatan, das ist für uns ein Zeichen. Sei für uns und die uns folgen werden, also eine schöne Erinnerung. Und sie kam herab, die Tafel, Gott sandte die Tafel herab und ermahnte sie, dies ist ein Zeichen für euch. Und wer hernach nicht glaubt, also ungläubig wird, der mache sich auf eine Strafe, dem sei eine Strafe gewiss. Was erzählt er auch? In der gleichen Episode erinnert Gott den Jesus daran, welche Fähigkeiten er ihm gegeben hat, Wunder zu bewirken, dass er Aussätzige heilte, dass er Tote zum Leben erweckte, dass er Blinde von ihrer Blindheit heilte. Diese Dinge hält ihm Gott davor Und Jesus zeigt sich dankbar oder bedankt sich für, was erzählt er noch? Er erzählt eine Stelle, die ich sehr mag im Koran, nicht über Jesus, aber über die Christen, was sie aus der Religion Jesu gemacht haben, aus der Offenbarung, die ihnen Jesus überbracht hat. Das will ich doch zitieren. Und wir ließen wir nach ihnen unsere Gesandten folgen. Es waren schon erwähnt Abraham und Noah. Dann ließen wir nach ihnen unsere Gesandten folgen und wir ließen Jesus, den Sohn Marias, folgen und ihm das Evangelium zukommen. Und wir setzten in die Herzen derer, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit und auch Mönchtum, das sie erfanden. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben, dies nur im Trachten nach dem Wohlgefallen Gottes. Sie beobachteten es jedoch nicht in der rechten Weise, und so ließen wir denjenigen von ihnen, die glaubten, ihren Lohn zukommen, aber viele von ihnen waren Frevler. Mir gefällt daran, was Gott hier sagt, was er ihnen in ihre Herzen gesetzt hat. Wenn wir bedenken, dass bei den Muslimen Erfindungen im Ritus, in der Liturgie nicht zulässig sind, hierauf wird angespielt, sie erfanden das Mönchtum, das war ihnen nicht vorgeschrieben, es war also eine Erfindung in der Art, den Ritus zu praktizieren. Sie machten es aber im Trachten nach Gottes Wohlgefallen. Und das verlangt mir Respekt ab. Das ist das, was ich immer wieder erfahre, es ist das Trachten nach dem Wohlgefallen Gottes, wonach ja der Muslim, der fromme Muslim, ebenfalls trachtet. Das ist das, was ihn in seiner Religiosität antreibt. Hier ist eine starke Verwandtschaft. Das ist ein Zitat, das mir damals als Jugendlicher in den ersten Kontakten mit dem Koran auffiel. Es war eine der ersten Suren, die ich auswendig lernte. Und es hat sich bei mir eingeprägt. Ich finde das sehr schön. Gut, im Lauf der Zeit, also ich bin nicht Wissenschaftler, nicht Theologe, nicht Schriftgelehrter, das ist das, was man in der Regel gewohnt ist, wenn ein Referent vor einem steht, ein Experte seines Fachs, bin ich nicht. Ich bin ein Liebender. Ich bin durch meine vielleicht erste Liebe zum Koran gekommen, zum Islam. Und das hat mich verfolgt die ganze Zeit, bis in die heutigen Tage. Und im Lauf der Zeit lernte ich sehr viel dazu und musste immer wieder einen Schritt zurück tun und relativieren, das, was ich da gelernt habe, das, was ich da an Meinung angenommen hatte. In der letzten Zeit kommt immer mehr dazu, ich habe vor langer, langer Zeit mal gelesen, der Islam, also von einem Orientalisten, der Islam in den arabischen, in den islamischen Völkern, spielt soziologisch die Rolle, die auch das Christentum in den christlichen Gesellschaften spielt. Ich war da natürlich skeptisch, es war ja ein Orientalist, der sowas erzählt, der keine Ahnung hat. Aber es wird mir immer deutlicher, doch der Islam hat eine soziologische Rolle, die er spielt, die er als Institution spielt, als das, was, wofür er als Religion, als Glaube am Anfang gar nicht gedacht war. Religion, Glaube ist etwas sehr Persönliches, sehr Wertvolles, sehr Erhabenes. Und wir profanisieren dies, indem wir die Religion zur Institution, zur gesellschaftlichen Institution machen. Plötzlich ist es die Gesellschaft, die kontrolliert, ob ich glaube, ob ich nicht glaube, wie fromm ich bin und wie nah ich Gott bin. Dinge, über die die Gesellschaft, meine Freunde, meine Verwandten eigentlich nichts wissen können, ist mir immer klarer geworden, schon vor einiger Zeit. Und in letzter Zeit kommt hinzu, wenn ich mich mit Linken beschäftige, mit linkem Gedankengut, die ja der Religion nicht so zugetan sind, aber man kann doch sehr viel lernen, auch von Leuten, die nicht so denken wie man selbst. Und das lässt mich doch immer wieder ein kritisches mit kritischem Auge auf meinen Glauben, auf meine Religion als gesellschaftliche Institution werfen. Religion lässt sich allzu leicht profanisieren und als Herrschaftsmittel gebrauchen. Ich will nicht gleich missbrauchen sagen, aber gebrauchen als so eine lässt sie sich immer wieder. Um der Religion wieder ihr Herz und ihre Seele zu verleihen, müssen wir immer wieder bereit sein, in der Lage sein, uns zu distanzieren, zurückzugehen, uns auf Gott zu besinnen. Das ist vielleicht der Grund, warum es bei uns Märtyrer gab, die gar nicht so als Märtyrer gelten. Gibt es sicher auch in der christlichen Geschichte ein ganz berühmter Märtyrer der Liebe, so wird er von seinen Liebhabern, von seinen Fans gern genannt, war Al-Hallaj, ein Mystiker. Bei den Mystikern, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit dem Christusbild, das bei den Christen herrscht und das wir doch so vehement immer kritisieren, wenn ich das vergleiche bei den Mystikern, bei uns ist da der Begriff von der Entwerdung, Al-Fana. Der Mystiker strebt nach der Entwerdung, in Gott. Nach der Entwerdung in Gott, vielleicht würden Christen eher sagen nach der Einswerdung mit Gott. Wir werden nicht eins mit Gott, Gott ist ein anderer, er ist überall. Aber dass ich als Mensch entwerde, mein Ego vollständig verliere und es dort aufgefangen ist, wo es hingehört, nämlich in seinem Ursprung bei Gott. Das ist ein Ziel des Mystikers. Wenn wir mit diesem Blick auf unsere Dogmatik, auf unsere muslimische Dogmenlehre, auf unsere Glaubens- und Gefühlswelt zurückgreifen, dann kommt uns gar nicht mehr so seltsam vor, wenn die Christen in Jesus jemanden haben, der in Gott entworden ist oder in dem Gott entworden ist. Also da sind Verwandtschaften, die sich auftun. Macht niemand, habe ich niemals gesagt. Aber auch solche Gedankengänge kann man bei uns machen. Ich habe das niemals gesagt, ich will nicht Märtyrer der Liebe sein. Ne? Wie Al-Hallaj. So, ich glaube, 2 Minuten. Gut, also was mir sehr viel bedeutet in letzter Zeit, ist die Religion, den Glauben zur Herzenssache, immer wieder erneut zur Herzenssache zu machen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wenn wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft eine Religion verkörpern, sind wir eins geworden mit dieser Religion und da stehen sich 2 Gesellschaften gegenüber. Wenn wir aber unseren Glauben erleben als Herzenssache und ihn immer wieder zurückerobern von der Gesellschaft in aufrichtigem, ehrlichem Streben, dann gehört die Religion dorthin, dann ist die Religion wieder dort, wo sie hingehört. Sie der Gesellschaft entreißen, nicht im Konflikt, nicht im Aufbäumen, nicht im Krieg. Sie der Gesellschaft entreißen, um die Gesellschaft immer wieder zu bereichern, mit der Herzenssache Religion, mit der Herzenssache Glauben. Und ich glaube, hierüber öffnen wir Türen der Begegnung und der Annäherung über die Grenzen der Gesellschaften, über die Grenzen der Religionsgemeinschaften hinweg. Ein frohes Fest wünsche ich Ihnen, einen gesegneten Advent und ein frohes Weihnachtsfest, das da folgen wird. Danke.
Alle Jahre wieder wechselt auch der Vorsitz im Kirchenvorstand zum 1. November. Diesmal nicht. Doch, aber das ging jetzt so unauffällig, so reibungslos, dass es kaum einer mitgekriegt hat. Seit 1. November ist Caroline Römer unsere erste Vorsitzende.